Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Sie hören DRS 2 aktuell heute mit diesen Themen. Das Einkaufszentrum als Erlebnispark und Wohlfühloase. Westside soll die Berner Agglomeration beleben. Eine teuflische Trilogie. Der Satan spielt gleich in drei Opern am Grand Théâtre in Genf die Hauptrolle. Auch Picasso hatte Vorbilder. Eine Ausstellung der Superlative in Paris. Und die Gerüchteküche brodelt, was im Vorfeld der Literaturnobelpreises zu reden gibt. Das sind die Themen von DRS 2 aktuell, am Mikrofon Romana Costa. Im Berner Einkaufszentrum Westside kann man viel mehr als bloß einkaufen. Da kann man ins Kino gehen, essen, baden, übernachten. Kurz, Westside will eine Erlebnisdestination sein, ein sogenanntes Urban Entertainment Center. Und Westside soll vor allem Leben nach Brünnen holen, ähnlich wie das Projekt Ziel City in Zürich oder in größerem Maßstab der Potsdamer Platz in Berlin. Karin Salm.
Wie eine zerklüftete Landschaft aus Holz und Metall liegt es da, mit Zacken, schrägen Wänden, Fensterschlitzen und ineinander verschachtelten Kuben. Ein gigantischer Komplex, der sich über die Autobahn gelegt hat und noch sehr einsam wirkt hier in diesem Brünnen, wo in den nächsten Jahren 800 neue Wohnungen für 2.500 Menschen gebaut werden. Trotz Einsamkeit, es ist irgendwie ein typischer Liebeskindbau, denkt man. Die Zacken und Schrägen und das virtuose Spiel mit dem Tageslicht gehen auch im Innern weiter. Und trotzdem stutzt man. Da baut der Museumsarchitekt Daniel Liebeskind einen Gebäudekomplex, der nichts anderes ist als eine große Konsummaschine. Einkaufen, essen, ins Kino hocken oder sich im Bad vergnügen. Der kleingewachsene Architekt mit der markanten Brille wehrt sich gegen diese sture Aufteilung, hier Kultur und da Kommerz.
It's no longer just the old division between here is culture on one hand, here is commerce. But let's forget that dividing line, because that dividing line doesn't really exist, and create spaces where people can really have access to something that gives them an inspiration.
Daniel Liebeskind ist eben auch überzeugt, große Architektur werde zu oft mit Museumsbauten oder Konzerthäusern in Verbindung gebracht. Aber Architektur müsse sich auch mit Alltagsthemen beschäftigen. Diese Räume einfach Technokraten zu überlassen, findet Liebeskind falsch.
You know, we too often associate great architecture with a museum or with a concert hall, but I think the architecture of every day is now becoming a new issue in a more and more democratic society. Why should these spaces be left over to those who don't care? Why should these spaces be given over to just technicians and bureaucrats? Why should these spaces not be treated in an artistic manner? Because life is artistic in its deepest sense.
Mit dem Einkaufs- und Freizeitzentrum Westside ist die Migros ungewöhnliche Wege gegangen. Sie hat für diesen Konsumtempel einen Architekturwettbewerb ausgeschrieben und sich für einen international bekannten Architekten entschieden. Marke und Autorenarchitekt treffen hier aufeinander. 500 Millionen Franken ist das der privaten Bauherrin wert. Aber auch die öffentliche Hand war gefragt. Der Ausbau der Infrastruktur für diesen neuen Stadtteil hat die Stadt 200 Millionen Franken gekostet. Der Berner Stadtpräsident Alexander Cepet.
Ich habe Freude daran, wenn Migros und alle Geschäfte und Kinos, wenn die hier ihr Geld verdienen. Das ist die Grundvoraussetzung, damit wir als Stadt unseren sozialen Aufgaben, unseren planerischen Aufgaben nachgehen können. Also ich glaube, von daher habe ich absolut kein Problem. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die öffentliche Hand je den Mut gehabt hätte, mit Daniel Liebeskind ein solch verrücktes Werk überhaupt in Angriff zu nehmen. Ich glaube, diese Würfe, auch diese architektonischen Würfe, sind nur durch Private überhaupt zu realisieren.
Der Kommerz und eine private Bauherrin treiben in Bern ein Stück Stadtentwicklung voran. Denn hier im Westen sollen rund um Westside bis ins Jahr 2015, wie erwähnt, 800 neue Wohnungen gebaut werden. Kerstin Höger ist Dozentin an der ETH und beschäftigt sich dort mit dem Phänomen, dass private Investoren mit Großprojekten die Entwicklung einer Stadt wesentlich mitprägen. Der Potsdamer Platz in Berlin ist so ein Beispiel oder Ziel City in Zürich.
Konsum war immer ein Bestandteil der Stadt und die können auch wirklich der Motor für eine Urbanität sein. Inwieweit das Westside jetzt gelingen wird, ist natürlich fraglich.
Kerstin Höger begründet ihre Skepsis damit, dass der Gigant Westside vor allem Menschen aus der Agglomeration anlocken wird.
Also ich denke, die Partnerschaft auch mit der Stadt wurde nicht wirklich voll ausgeschöpft oder diese Möglichkeiten hier ein wirklich durchmischtes Gebiet zu machen, wo eben das Einkaufen integriert wird mit dem Wohnen und dem Arbeiten. Also so wie ich das sehe, sind das jetzt eben der Riesenkomplex, der auch für die nähere Umgebung sicher zu groß dimensioniert ist. Und nebendran gibt es dann eben die Siedlung der Stadt. Aber es wurde eigentlich verpasst, diese zwei Projekte wirklich miteinander zu integrieren.
Ob dieses Westside Nahrung bietet für ein pulsierendes, urbanes neues Stück Stadt und den neuen Bewohnern in Bern-Brünen dient oder ob Westside am Ende vor allem von Menschen aus der Agglomeration besucht wird, so wie der protzige Potsdamer Platz mehr den Touristen gehört als den Berlinern, dieses Kapitel der Westside-Story werden die Urbanisten dann in 10 Jahren schreiben können.
Karin Salm. Mehr zu Westside und seiner Funktion im Städtebau hören Sie auch in Reflexe am Montag um 11 Uhr und um 22 Uhr hier auf DRS2. Die Genfer Oper hat sich viel, ja teuflisch viel, für diese Spielsaison vorgenommen. Gleich 3 Opern im Multipack. Alle 3 inszeniert vom französischen Star-Dramaturgen Olivier Py. Teuflisch, weil der Teufel selbst gleich in allen 3 Opern der Hauptdarsteller ist. Im Freischütz von Karl Maria von Weber, in Fausts Verdammung von Berlioz und in Hoffmanns Erzählungen von Offenbach. Aber worum geht es bei diesem teuflischen Projekt? Martin Heule.
Das Projekt ist schon 10 Jahre alt. Damals, als Olivier Py zum ersten Mal nach Genf kam, um den Freischütz zu inszenieren, hat er schon ins Auge gefasst, mit Hoffmanns Erzählungen und Fausts Verdammnis eine Trilogie zu bauen. Über die Jahre hinweg hat er die beiden anderen Opern in Genf inszeniert und jetzt hat er alle 3 überarbeitet und Le Grand Théâtre zeigt sie miteinander.
Je pense que ce sont les meilleures versions que celles qu'on avait faites, donc je suis très heureux.
Besser seien die neuen Versionen und darüber sei er sehr glücklich, sagt Olivier Py. Olivier Py hat sich in Frankreich als Autor und als Regisseur einen Namen gemacht, vor allem in Paris und in Avignon. Derartige als eine Trilogie zusammengefasste Werke sind in der Oper seltener als im Theater.
Ah, mais ce que nous vivons là est sans précédent à l'opéra.
Was wir hier erleben, ist noch nie da gewesen. Jedes dieser Werke allein genommen ist schon sehr schwer. Sie in einen Zusammenhang zu stellen und sie miteinander zu zeigen, ist einmalig. Diese Werke so zu programmieren, ist bereits eine poetische Geste. Dreh- und Angelpunkt des Projekts ist der Teufel. Es ist eine Trilogie des Teufels. Im Freischütz hilft der Teufel beim Gießen von Freikugeln. In Fausts Verdammnis tritt Mephistos auf, um das Gretchen mit einem zynischen Liebeszauber zu belegen. In Hoffmanns Erzählungen führt er das Schwert gegen den Widersacher, ist aber ganz anders präsent als in den beiden anderen Werken.
Ah oui, pourtant c'est bien le diable, il est dit plusieurs fois, sauf qu'il change de masque à peu près à chaque acte.
Er trägt in jedem Akt eine andere Maske. Bei Offenbach ist der Teufel wie Sie und ich. Jeder ist sein eigener Teufel, ein Rivale, ein anderes Ich.
C'est vous et moi, chacun est son diable pour lui-même. C'est un rival, donc c'est un autre soi-même.
Olivier Py betont immer wieder gerne, dass er ein gläubiger Katholik sei. Als gottgläubig ist er auch teufelgläubig. Aber was sollen die Ungläubigen mit dem Teufel heute anfangen?
On peut croire au diable parce que c'est un très bon personnage de théâtre.
Man kann an den Teufel glauben, weil er eine sehr gute Theaterfigur ist. Man hätte die Trilogie eine romantische Trilogie nennen können. Es geht ja um das Gedankengut der Romantik und das Verhältnis der deutschen zur französischen Romantik. Hector Berlioz, Jacques Offenbach und Karl Maria von Weber als ihre Vertreter. Man darf sicher auch Olivier Py als eine Art Romantiker sehen. Im Freischütz, in Fausts Verdammnis, in Hoffmanns Erzählungen werden die Grenzen, die den Menschen gegeben sind, überschritten mit Hilfe des Bösen.
C'est peut-être le dernier lieu de métaphysique expérimentale.
Die Bühne ist vielleicht der letzte Ort experimenteller Metaphysik. Immer mehr wird sie das werden, denn die Gesellschaft, in der wir leben, ist eine Gesellschaft der Langeweile. Im Theater langweilt man sich nie. Ich habe mich im Theater nie gelangweilt. Das muss man Olivier Py zugute halten. Seine Inszenierungen langweilen nicht. Alle Mittel sind ihm recht, um das Böse und das Gute in Szene zu setzen. Tiere, ganze Bühnen, unter Wasser fahrende Türme, Licht in allen Farben, nackte Männer und Frauen.
Martin Heule. Der Freischütz, Fausts Verdammnis und Hoffmanns Erzählungen sind im Grand Théâtre in Genf zwischen dem 9. Oktober und dem 9. November zu sehen und zu hören. Und Hoffmanns Erzählungen werden später auch auf DS2 ausgestrahlt. Nun die Kulturnotizen mit Christina Kappayetz.
Das umstrittene Mohammed-Buch, das Juwel von Medina, hat in den USA nun doch einen Verlag gefunden. Der New Yorker Verlag Beaufort Books hat das Buch am Montag veröffentlicht. Andere Verlage hatten die Veröffentlichung aus Angst vor islamistischen Protesten gestoppt, nachdem es in London zu einem Brandanschlag auf das Haus eines britischen Verlegers gekommen war. Das Buch, das Juwel von Medina, erzählt die Liebesgeschichte zwischen dem Propheten Mohammed und seiner Frau Aisha. Das Auktionshaus Sotheby's will im Wüstenstaat Katar eine Filiale eröffnen. Der Präsident von Sotheby's ließ gestern verlauten, Katar sei heute das Zentrum eines dynamischen wirtschaftlichen und kulturellen Wachstums. Mit einer Filiale in der Hauptstadt Doha will das Auktionshaus nun den Katarern das Kunstshopping erleichtern. Mit einem Pro-Kopf-Einkommen von $60,000 ist Katar eines der reichsten Länder der Welt. Die Scheichs investieren ihre Erdgasmilliarden nicht nur in Prunkbauten, sondern auch in Kunst. Derzeit sind Museen für 15 Milliarden US-Dollar im Bau.
Picasso und die Meister. Wer diese Ausstellung sehen will, muss nach Paris fahren. Keine andere Haltestation ist geplant. Die Schau wird weltweit einzigartig bleiben. Schon allein, weil sie an drei Orten stattfindet. Im Grand Palais, im Louvre und im Musée d'Orsay. Die Werke kommen aus 30 internationalen Museen und sind rund 2 Milliarden Euro wert. Eine Ausstellung der Superlative also. Siegfried Forster hat sie für uns gesehen.
Es ist kein Meister so gut, er findet einen über sich. Bei Picasso versagen selbst die Sprichwörter, denn über sich hat er eigentlich nie jemanden geduldet. Alle hat er sich einverleibt, von Tizian über Delacroix bis Cézanne und Matisse. Seine Meisterfresserei fing bereits im zarten Kindesalter an. Pablo lernte bei seinem Vater, dem Zeichenlehrer José Ruiz Blasco, die Malerei. Doch als Picasso 12 Jahre alt war, so erzählt die Legende, überreichte ihm sein Vater, überwältigt von der künstlerischen Übermacht des kleinen Genies, seine Farben und Pinsel, hängte seine eigene Karriere an den Nagel. Kuratorin Anne Baldassari. Er hat die Malerei auf klassische Weise gelernt, in der akademischen Tradition an der Schule für bildende Künste. Er studierte mit Hilfe von Gipsabdrücken nach antikem Vorbild. Im ersten Saal sehen Sie ein Selbstporträt von Picassos Vater, seinem ersten Meister, der ihn zur Malerei brachte. Dieses Selbstporträt ist vollkommen akademisch. Picasso hat später einmal gesagt, er hat sich die Haut vom Leib gerissen, um aus der akademischen Malerei herauszukommen. Er verzichtete auf schnelle Erfolge, er versuchte sich ständig zu übertreffen. Sein Ziel war es, sämtliche Konventionen hinter sich zu lassen. Die Galerie der Selbstporträts ist kein Fass auf Fass, kein Nebeneinander. Eher wie Trophäen hängen sie da, die Selbstbildnisse von Picassos Meistermalern. Angefangen vom strengen Selbstporträt seines Vaters, der kühnen Innenschau de la Croix, ein El Greco mit Halskrause und Fingermalpalette, die akademische Selbstdarstellung Poussins, die ausdrucksstarke Selbstbespiegelung eines Cézanne und als Höhepunkt Picassos ebenso freies wie freches Selbstporträt mit Perücke. Eine Malerei zwischen Kannibalismus und Inspiration.
Ich s'en inspire. Er
inspiriert sich von den Meistern, aber vor allem besteht Picasso aus Malereien. Er hat immer die berühmten Malereien beobachtet, studiert. Picasso malte, malte, malte. Seine Mutter, sein Vater ist die Malerei. Das ist seine einzige Geschichte. Er hat keinen Blick für etwas anderes. Die Malerei ist sein Fruchtwasser. Er schwimmt in der Malerei und die Malerei trägt ihn bis ans Lebensende. Ob Rembrandts Studie eines sitzenden Mannes, Velázquez Zwerg, Poussins Raub der Sabinerinnen, Chardins Stillleben oder Ingres Frauenporträts, immer treibt Picasso die alten Meister in die Moderne. Wenn bei Monet Angelina mit schwarzem Fächer vor dem offenen Fenster steht, zieht Picasso seine Nuche Éluard aus und gibt sie dem Betrachter preis. Kein Platz für Nostalgie oder sperrige Unterwürfigkeit. Picasso als Meister der Meister. Wie hat er es selbst so schön formuliert? Ich suche nicht, ich finde. Sie haben hier gleichzeitig eine Retrospektive und seine Beziehung zu den Meistern, wie diese jedes Mal sein Werk bereichert haben. Oft behandeln die Kunsthistoriker aus Bequemlichkeit Picasso nach Perioden ab. Aber Picasso hat nie nach Perioden gearbeitet. Picasso ist im Herzen seines sich wandelnden Werkes. Und da spielt immer die Beziehung zu seinen Meistern eine Rolle. Denn die Meister sind seine Sprache. Sie sprechen die Sprache der Malerei. Das ist Picassos Muttersprache.
Il parle la peinture. C'est la langue maternelle de Picasso, la peinture. Donc ils sont tous là, tout le temps.
Der Beitrag von Siegfried Forster über die Ausstellung Picasso et les Maîtres in Paris.
Metro.
Morgen Nachmittag wird bekannt gegeben, wer den Literaturnobelpreis erhält. Die überhaupt wichtigste Auszeichnung für Literatur mit seinen 1,5 Millionen Franken Preisgeld. Deshalb brodelt auch dieses Jahr wieder die Gerüchteküche im Vorfeld kräftig. Und es kam auch schon zu einem kleinen Eklat. Schlagzeilen machte der Sekretär des Literaturnobelpreiskomitees, Horace Engdahl. Er äußerte sich in einem Interview abschätzig, ja negativ, über die amerikanische Literatur. Meine Frage an Bruno Kaufmann, unseren DRS Nordeuropa-Korrespondenten in Stockholm: Hat diese Äußerung einen gewissen Grund? Steht eine Absicht dahinter?
Ja, die Absicht ist sicher einmal für Schlagzeilen zu sorgen, denn er weiß natürlich, dass er nie so interessant ist wie eben gerade in den Tagen vor der Bekanntgabe des Preises. Anschließend wird es ja um den Preisträger oder die Preisträgerin gehen. Er wollte offensichtlich auch einer gewissen Frustration, persönlichen Meinung über die amerikanische Literatur loswerden, was natürlich wiederum gewisse Spekulationen auslöste, ob es eben diesmal wieder einmal erstmals seit 1993 eine Amerikanerin oder ein Amerikaner ist. Damals wurde Toni Morrison geehrt, seither sind es vor allem Europäer, aber auch je ein Preisträger aus Südafrika und aus China gewesen.
Wie stark ist denn der Einfluss dieses Sekretärs?
Er ist der Sprecher des Komitees und gehört auch zum kleinen inneren Kreis von vier Leuten, die sich vor allem eigentlich das ganze Jahr hinüber mit dieser diesem Auswahlprozess beschäftigen. Er hat mir einmal persönlich das Ganze im Detail erklärt und es ist natürlich schon eine reichliche Menge Arbeit. Da werden Dutzende von möglichen Kandidaten ausgewählt zu einem frühen Zeitpunkt und die Komiteemitglieder der Schwedischen Akademie, die teilen sich dann die Aufgabe aus, sozusagen das Gesamtwerk dieser verschiedenen Kandidaten durchzulesen, um dann eben kurz vor der Bekanntgabe, also in diesen Tagen eben, sich zu entscheiden, wer dann den Preis des Jahres bekommen soll.
Wer sitzt denn in dieser Jury?
In dieser Jury sitzen 18 Schwedinnen und Schweden, die immer dann gewählt werden, wenn ein Platz in der Schwedischen Akademie frei wird. Und diese Schwedische Akademie ist nach dem Vorbild der Französischen Akademie vor über 250 Jahren gebildet worden. Und sie hat zur Aufgabe, als Oberaufsicht eigentlich der schwedischen Sprachentwicklung zu figurieren. Und seit über 100 Jahren ist es nun auch die Schwedische Akademie, die eben die Aufgabe hat, nach dem Geist Alfred Nobels, diesem Industriellen, der ja das Testament und auch den Preis gestiftet hat, eben jedes Jahr einen Literaten auszuwählen, der den Preis der Preise erhalten soll.
Also eben, Sie richten jetzt quasi über den wichtigsten Preis der Literatur. Haben diese 18 Männer und Frauen denn überhaupt die Kompetenz, darüber zu urteilen?
Das kann man sich natürlich fragen, weil es sind durchaus kompetente Autoren und Autorinnen, zum Teil eben auch Literaturprofessoren. Aber es ist natürlich schon so, dass sie den Stockholmer, die Stockholmer Perspektive haben, sich aber über die Jahre sicher auch eine gewisse Weitsicht angeeignet haben und immer wieder auch versuchen, eigentlich das ein oder andere Land, die ein oder andere Kulturkreis zu berücksichtigen. Aber von außen gesehen ist es sicher fragwürdig, warum gerade in Stockholm, warum gerade diese 18 Schweden und Schwedinnen eigentlich diesen Preis bestimmen dürfen.
Und was sagt die Gerüchteküche? Wer steht als Favorit, Favoritin auf der Liste zum Literaturnobelpreis?
Ja, sollte es so sein, dass wirklich wiederum mal ein Amerikaner zum Zuge kommt, dann werden eigentlich zwei Namen vor allem gehandelt. Das ist einerseits Philip Roth und andererseits der Postmodernist Don DeLillo. Das sind die beiden Namen, die am häufigsten genannt werden. Daneben gibt es wie immer auch Namen, die seit langem eigentlich auf der Liste sind, von außen gesehen. Da sind zum Beispiel der Ungare Peter Nadas drauf oder auch die rumänisch-deutsche Schriftstellerin Herta Müller. Zudem Literaten aus dem nicht-europäischen, nicht-amerikanischen Ausland, wie zum Beispiel der syrische Schriftsteller Adonis oder der Südkoreaner Ko-un.
Gut, Bruno Kaufmann, morgen werden wir es wissen. Übermorgen wird ja dann noch der Friedensnobelpreis verliehen. Das ist vielleicht der Öffentlichkeit wirksamste Preis. Gibt es da auch schon Favoriten?
Auch dort wird natürlich immer heftig spekuliert, weil ja der Friedensnobelpreis auch ein sehr politischer Preis ist. Man muss dazu auch sagen, dass dieser Preis ja nicht wie bei der Schwedischen Akademie eigentlich von nicht gewählten Leuten verliehen wird, sondern von einer politischen zusammengesetzten Versammlung, dem norwegischen Nobelkomitee. Und dieses norwegische Komitee hat immer wieder versucht, eben auch Trends aufzunehmen. Man hat zum Beispiel Preise für Umweltschützer gegeben, man hat Preise für Menschenrechtler gegeben und als Favorit wird in diesem Zusammenhang ein chinesischer Dissident gehandelt, Hu Jia. Er sitzt im Gefängnis in China seit Jahren. Er setzt sich für die Demokratie, für die Umwelt und auch für die Bekämpfung von AIDS ein. Und allgemein wird in Oslo ein bisschen gemunkelt, dass jetzt eben nach den Olympischen Spielen, dass man China in die Pflicht nehmen möchte und erstmals jetzt seit 1989, als der Dalai Lama den Preis bekam, eben wieder einen Preis in Richtung China vergeben möchte.
Informationen von Bruno Kaufmann zu den Nobelpreisverleihungen. Morgen Nachmittag also wird bekannt, wer den Literaturnobelpreis erhält. Übermorgen der Friedensnobelpreis. Wie auf DRS2 aktuell halten Sie natürlich auf dem Laufenden.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.